Der heutige Predigttext steht in Johannes 17, die Verse 9 bis 12. Für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraust hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Denn alles, was ich habe, das gehört dir, und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Wir hören jetzt die Predigt.
Eine Frage an alle, die letzte Woche da waren. Was war die Kernaussage der Predigt von letzter Woche? Vanilleeis. Genau, der Vanillefaktor, ja, der Vanillefaktor für den Schritt, für die tiefste Entwicklung in unserem Glauben, nämlich, dass wir Christuszentriert leben. Der Vanillefaktor dafür war Hingabe oder Schritte der Hingabe, Schritte des Opfers. Und dabei ging es nicht darum, dass wir irgendwie Gott besänftigen müssen, Gott was beweisen müssen, dass wir Gottes Herz verändern, sondern in dem Moment, wo wir uns ihm hingeben, der sich ja ganz für uns geschenkt hat, in dem Moment wird unser Herz verändert, unser Herz wird näher zu ihm gezogen. Der Leitgedanke für heute, je näher wir bei Christus sind, je näher sind wir beieinander. Vanillefaktor Hingabe für Christuszentriertheit. Und je näher wir bei Christus sind, je näher sind wir beieinander. Wenn die beiden Dinge heute mitgehen, dann ist alles gut. Der erste Gedanke heute Morgen, jeder Robinson braucht einen Freitag. Jeder Robinson braucht einen Freitag. In dem Film Castaway, da wurde der Schauspieler Tom Hanks durch einen Flugzeugabsturz mitsamt vieler hundert Pakete auf eine einsame Insel verschlagen und er war der einzige Überlebende. Und dann hat er irgendwann in einem Paket einen Volleyball gefunden. Und auf diesem Volleyball stand die Herstellermarke Wilson. Und dann hat er diesen Volleyball irgendwann bemalt mit einem Gesicht und hat ihm Gräser eingepflanzt als Haare. Und Wilson wurde das Gegenüber. In dem Film baut sich das so wunderbar auf, wie dieser Schauspieler, wie dieser Mensch, der dort auf dieser Insel ist, das braucht, dass er eine Einheit bildet mit diesem eigentlicher Volleyball. Aber es ist sein Gegenüber. Er fängt an, mit ihm zu reden. Und dann irgendwann entschließt er sich doch, es zu wagen, ein Floß zu bauen und über das Riff hinüberzukommen. Dieses Riff, das ihn einschließt dort auf dieser Insel. Und dann gelingt ihm das schließlich. Und er hat Wilson natürlich mitgenommen. Und dann eines Tages kommt eine hohe Welle und Wilson wird vom Floß gespült und er kann ihn nicht mehr erreichen. Und dann liegt er auf diesem Floß und heult bitterlich, weil er hat Wilson verloren. Einheit. August 2018. Ferienende und wir sitzen als Familie auf der Terrasse und haben den Grill angeschmissen und dann haben wir so ein Spielchen gespielt, was war mein schönstes Ferienerlebnis? Und plötzlich entspinnt sich wirklich ein Gespräch und man fängt an zu reden und hört einander zu und da entsteht tiefe Gemeinschaft. August 1986, ich war 15, Schulwechsel und ich weiß noch genau, wie ich den Flur entlang gegangen bin. Treppe hoch. Dann in diesen Gang eingebogen, wo meine neue Klasse war. Und da standen sie alle. Und während ich auf sie zuging, ich sehe das noch genau, da dreht sich der eine weg von mir mit dem Rücken zu den anderen und sagt, wir wollen doch wohl nicht hoffen, dass der zu uns kommt. Zugegebenermaßen sah ich auch nicht sehr vertrauenserweckend aus zu der Zeit. Könnt meine Frau fragen. Die hat mich noch so kennengelernt. Es musste wirklich Liebe gewesen sein. Liebe macht blind, genau. Das höchste Glück und der tiefste Schmerz hat zu tun mit dieser Grundsehnsucht, die in uns allen ist. Einheit. Und wir können da viele verschiedene Worte für suchen. Ja, Annahme, Verbindung, Zuhören, Liebe, Gemeinschaft, Dazugehören, Einheit. Der Mensch hat sich vor langer Zeit aus der Einheit von Gott verabschiedet. Und seitdem hat alles, was in unserem Beziehungsgefüge so unterwegs ist, hat einen Knacks bekommen. Die Einheit mit Gott, ja, aber auch die Einheit untereinander. Und wir alle tragen diese Erfahrung der Ablehnung in uns. Ich denke, viele von uns, oder ich glaube, alle von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich August 1986. Wunden der Lieblosigkeit. Und weil wir nicht wollen, dass uns sowas öfter passiert, weil wir nicht wollen, dass wir mehr solche Wunden haben, oder weil solche Wunden nie richtig behandelt worden sind, nie richtig hingeguckt worden ist, diese Wunden nie heilen konnten. Deshalb sind wir als Menschen in zwei Grundmuster verfallen, zwei Grundreaktionsmuster, auch gerade im Miteinander. Und das erste, die erste Reaktion lautet Angriff. Angriff ist ja allgemein bekannt die beste Verteidigung. Und da gibt es grobe Formen von Angriff. Ja, da spricht schon auch die Bibel von, die 10 Gebote. Ja, es gibt die Form von Angriff in Bezug auf Mord, Ehebruch, Diebstahl, grobe Formen. Aber es gibt natürlich auch die feinen Formen von Angriff. Ja, da lehnt jemand meine Idee ab. Oder dahinter fragt jemand eine Aussage von mir. Und sofort gehe ich verbal zum Angriff über. Und interessant, ja, die Menschen, die uns am nächsten sind, das sind ja auch die, die uns am schnellsten auf die Palme bringen können. Und manchmal könnte man ja ein Drehbuch schreiben, oder? Der eine sagt das. Und da guckst du im Drehbuch, wir kennen das Drehbuch auswendig, aber du könntest wirklich ein Drehbuch, oder der eine sagt das, oder der tippt diesen Punkt an und der andere macht das. Reaktion. Angriff. Oder die subtilen Formen von Angriff. Ja, wo man gar nicht offensiv da dran geht, sondern wo man das dann so von hinten durch die Brust ins Auge, wo man anfängt, hinter dem Rücken des anderen zu reden. Angriff. Und ein zweites Reaktionsmuster ist Rückzug. Rückzug. Dass ich sage, entweder vielleicht sogar als Strafe, Liebesentzug. Oder Schweigen. Ja, das ist Rückzug. Oder auch wenn ich keine Grenzen mehr setze. Zum Beispiel meinen Kindern. Wenn ich keine Grenzen mehr setze, auch anderen Menschen, dann ist das ein Rückzug. Und ich ich verhindere damit, dass der andere ja auch Reibfläche hat, dass der andere sich weiterentwickeln kann, dass der andere auch Respekt lernt. Rückzug, da wo ich jemanden nicht verstehe, wo jemand mir fremd erscheint, ich ziehe mich zurück und sage, das ist mir egal, der ist mir egal, das ist mir gleichgültig. Und dann wird ganz schnell interessanterweise aus der Gleichgültigkeit, aus dem Egalsein auch schon mal Verachtung. Reaktionsmuster, menschliche Grundreaktionsmuster, Angriff und Rückzug. Aber die Sehnsucht nach Einheit bleibt ja. Auch wenn wir ganz oft Angriff oder Rückzug leben, die Sehnsucht nach Einheit bleibt ja als ein menschliches Grundbedürfnis bestehen. Jeder Robinson braucht einen Freitag. Und das ist schon immer so. Das ist ein uraltes Bedürfnis. Und ja, deshalb finden wir das auch in der Bibel schon wieder. Einblick in Gottes Herz. Jürgen Barton hat es gesagt, das ist die Gottesdienstreihe, in der wir unterwegs sind. Jesus steht kurz vor seinem Tod, kurz vor Gethsemane, und er hält an, kurz bevor er in Gethsemane ist, und fängt an zu beten und betet laut und nimmt seine Jünger mit hinein und betet für seine Jünger. Und die erste Bitte, die er äußert, die erste Bitte, die er für seine Jünger äußert, ist Einheit. Der zweite Gedanke, in Spannung. In Spannung. Gehen wir mal rein in diesen Vers 11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, betet Jesus zu seinem himmlischen Vater. Sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, bewahre sie. Sie, wer sind sie? Für wen betet Jesus da? Schauen wir uns mal den Text vorher an, die Verse 6 bis 8. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Gehen wir mal einen weiter. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Sie, das sind die Menschen, die Gott angenommen haben als wahren Gott, die erkannt haben, dass Gott der wahre Gott ist und dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Und es sind die Menschen, sagt Jesus, die dein Wort angenommen haben, die dein Wort von Herzen leben wollen. Das sind sie. Ich gehe, sie aber bleiben. Und dann gehen wir wieder in den Vers 11 hinein, sagt Jesus, heiliger Vater. Ich bin darüber gestolpert, über diese Anrede, weil diese Anrede gebraucht Jesus nur ein einziges Mal. Und zwar an dieser Stelle. Heiliger Vater. Heilig. Was bedeutet heilig? Heiliger Vater, wenn er das so betont, dann müssen wir uns das Wort ja angucken. Dann hat dieses Wort ja eine Bedeutung. Heilig. Heilig heißt, ich habe es mal aufgeschrieben, in dem vollkommenen, guten, wahren, schönen und heilen ruhendes Wesen. Der heilige Gott. In dem vollkommenen, guten, wahren, schönen und heilen ruhendes Wesen. Das ist der heilige Gott. Und uns ist sofort klar, dass da ein Gegensatz zur Welt besteht. Und das ist ja genau das, was Jesus sagt. Ich verlasse diese Welt. Ich komme wieder zu dir. Sie aber bleiben. Sie aber bleiben. Sie, die dich, den heiligen Gott, als wahren Gott erkannt haben, die dein Wort angenommen haben und die, ja, die sich jetzt danach ausstrecken, dein Wort leben zu wollen. Die sich nach dieser Heiligkeit des Vaters ausstrecken. Und das mitten in dieser Welt. Und da ist sofort Spannung da. Da ist sofort Spannung da. Warum? Nein, das noch nicht. Gehen ruhig mal nochmal zurück. Warum? Warum ist Spannung da? Weil Gottes Wort Klartext redet. Jemand hat ja mal gesagt, mir machen gar nicht so sehr die Dinge in der Bibel Kopfschmerzen, die ich nicht verstehe. Sondern die Dinge, die ich verstehe. Gottes Wort redet Klartext. Und das berührt alle unsere Lebensbereiche. Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Wie gehen wir mit Fremden um? Wie gehen wir mit unserem Körper um? Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit unseren Beziehungen um? In Bezug auf Ehe. Wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinem Mann um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehen die Kinder mit ihren Eltern um? Welche Freundschaften pflege ich? Wie geht der Chef mit seinen Mitarbeitern um? Wie gehen die Mitarbeiter mit ihrem Chef um? Welche Einstellung habe ich zu der Arbeit, die mir aufgetragen ist? Wie lebe ich meine Sexualität? Was passiert durch meine Worte? Rede ich hinter dem Rücken von anderen Menschen? Das waren alles jetzt nur Themen, die die Bibel anspricht. Es gibt keinen Themenbereich in unserem Leben, den die Bibel nicht anspricht. Und es ist dann die Frage, was entspricht denn jetzt dem Willen Gottes? Was ist das vollkommen Gute, Wahre, Schöne, Heile? Und dann sind wir in Spannung. In Spannung in Bezug auf diese Welt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das wird nächste Woche oder in den nächsten Wochen auch noch entfaltet hier in unserem Bibeltext. Worum es Jesus ja vor allen Dingen geht, ist, dass wir geraten in Spannung auch innerhalb der Kirche zueinander. Warum? Warum setzt uns das in Spannung, so wie wir hier jetzt unterwegs sind? Weil wir in der Umsetzung des Willen Gottes alle unfertig sind. Falls jemand schon fertig ist damit, der kann ja gerne hinterher auf mich zukommen, dann bin ich bereit zu lernen. Wir sind alle unfertig. Und wir sind alle an unterschiedlichen Themen dran, glaube ich. Und wir sind in unterschiedlichen Themen unterschiedlich weit. Der eine sagt, mit meiner Sexualität habe ich überhaupt kein Problem, das lebe ich alles so nach der Ordnung Gottes. Aber es fällt ihm unheimlich schwer, in Bezug auf Finanzen Gott zu vertrauen. Der nächste sagt, also mit meinem Zeitmanagement, ich gebe Gott immer wieder auch gute Zeit, beste Zeit, ja. Aber in Bezug auf das Reden hinterm Rücken, da merke ich, boah, ich kann so oft meine Klappe nicht halten. Und wir sind alle unfertig. Und wir sind alle an unterschiedlichen Themen dran. Und wir sind in den unterschiedlichen Themen unterschiedlich weit. Und das setzt uns in Spannung. Und ganz schnell verfallen wir, vielleicht weil wir diese Spannung nicht aushalten, auch als Jesus-Jünger, in diese Grundmuster von Angriff und Rückzug. Und wenn es um Gemeinde geht, verfallen wir vielleicht gerade, weil wir Jesus Jünger sind, weil wir den Willen Gottes kennen und ihm nacheifern und dann plötzlich jemanden sehen, der an einer anderen Stelle noch nicht so weit ist wie wir, obwohl wir vielleicht an einer anderen Stelle noch nicht so weit sind wie er. Und dann, ja, versetzt uns das in Spannung. Und wenn wir die Spannung nicht aushalten, dann verfallen wir als Jünger Jesu in die Grundmuster von Angriff und Rückzug. Und die Einheit wird zerstört. Ist doch interessant, dass Jesus das als erste Bitte hat. Einheit. Und dabei ist nicht alles egal. Es ist nicht alles gleichgültig. Das wäre übrigens auch Rückzug, wenn alles egal ist. Wir wollen uns als Gemeinschaft ausstrecken nach Gottes heiligem Willen. Danach ausstrecken, diesen Willen zu leben. Aber wie wir das tun, das ist entscheidend. Dass wir es so tun, dass wir als Einzelne und als Einheit gestärkt und gefördert werden. Jesus nimmt unsere Sehnsucht nach Einheit ernst. Und die hat für ihn, auch gerade für seine Kirche, einen enorm hohen Stellenwert. Deshalb ist es ja seine erste Bitte. Damit wir diese Spannung aushalten und nicht in Angriff oder Rückzug leben. In Spannung. Und der dritte und letzte Gedanke, in seinem Namen. In seinem Namen. Da heißt es in Vers 11, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Was ist der Name Gottes, den er Jesus gegeben hat? Der Name Gottes ist Jahwe. Jahwe heißt übersetzt, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der schon immer war. Ich bin der, der ich immer war, der ich immer bleiben werde. Ich bin da. Ich bin für dich da. Man kriegt die Vielfalt der Bedeutung kaum gefasst. Jahwe. Jesus heißt, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Und Christus heißt Messias, und Messias ist der Gesalbte Gottes, der Auserwählte Gottes, der Gesandte Gottes. Das heißt, Jesus Christus heißt nichts anderes als der Messias, der eine, durch den Jahwe rettet. Und der Name einer Person im biblischen Bereich ist immer gleichzusetzen mit der Person. Der Name ist die Person. Das heißt, die Person, auf die die gesamte Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte, deine und meine Geschichte, die Geschichte dieser Kirche, die Geschichte jeder Kirche, der Dreh- und Angelpunkt, das Zentrum, ist eine Person. Jesus Christus. Alles ist durch ihn entstanden, sagt die Bibel. Und nichts, was ist, ist ohne ihn. Und auf ihn läuft alles hin. In seinem Namen, in Jesus Christus. 196 Mal steht das im Neuen Testament. Wäre ja mal eine Gottesdienstreihe wert. Könnten wir uns 4 Jahre mit beschäftigen. In Christus. 196 Mal. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind gebündelt in ihm, sagt die Bibel. In Christus bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Nur in Christus können wir Einheit leben. Einheit mit Gott. Das will ich heute gar nicht vertiefen. Das ist uns klar. Ja, bei der Taufe, was feiern wir bei der Taufe? Mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt zu neuem Leben und jetzt leben wir mit ihm für Gott. Einheit mit Gott. Aber auch Einheit in Gemeinde. Die Bibel sagt, in Christus gibt es nicht mehr Mann und Frau, alt und jung, arm und reich. Die Unterschiede sind noch da. Es geht gar nicht darum, alles einzuebnen. Die Unterschiede sind da, aber sie stehen nicht im Zentrum. Die Unterschiede von uns stehen nicht im Zentrum, sondern Christus steht im Zentrum. Einheit in Vielfalt in Christus. Und dann ist meine Identität eben nicht mehr Geizhals oder Drahtstante oder was auch immer, wo ich noch Defizite habe. Sondern meine Identität, wenn ich Ja gesagt habe zu Jesus Christus, meine Identität heißt Jesus-Jünger. Und zwar egal, wie weit ich in all diesen Bereichen bin. Meine Identität heißt zuallererst, wenn ich Ja gesagt habe zu Jesus, Jesus-Jünger. Und jeder, der neben dir sitzt, der Ja gesagt hat zu Jesus Christus, ist zuallererst ein Jesus-Jünger. In welchem Namen feiern wir Gottesdienst? In welchem Namen feiern wir Gottesdienst? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Jesu. In welchem Namen feiern wir Abendmahl? Das ist mein Leib für dich gebrochen, das ist mein Blut für dich geflossen. Und dann die Einsetzungsworte, obwohl wir viele sind, sind wir alle eins, weil wir alle von dem einen Brot essen, weil wir alle das brauchen, dass Christus die Mitte ist, dass Christus uns erlöst, dass Christus uns vergibt. Und dann lautet die Identität dieser Gemeinschaft nicht, wir haben uns alle lieb, weil wir alle gleich sind, sondern wir sind die Gemeinschaft der Jesus-Jünger. Leib Christi, sagt die Bibel. Und nur in Christus werden wir die Spannung unserer Unterschiedlichkeit aushalten können und auf Angriff und Rückzug verzichten und uns gegenseitig ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen und ihm immer näher zu rücken mit unserem Herz. Je näher wir bei Christus sind, je näher sind wir beieinander. Und plötzlich begreifen wir vielleicht, warum Jesus dieses christuszentrierte Leben durch Hingabe als ersten Punkt in seinem Gebet nennt. Denn je näher der Einzelne sich Christus nähert, sich ihm hingibt, und je mehr das die unterschiedlichen Menschen tun, sich ausstrecken nach ihm, je näher rücken wir automatisch zueinander. Und die Hauptsache ist dann, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus Christus als Zentrum. Und je näher wir als Einzelne ihm kommen, weil wir in unseren verschiedenen Lebensbereichen Schritte auf ihn zugehen, je näher rücken wir zueinander. Und das gilt auch für die Einheit von zwei Menschen. Das sei nur ganz kurz erwähnt als ein Nebenthema. Wenn Christus die Mitte ist, was ist denn der Unterschied zwischen einer Ehe und einer Ehe von zwei Christen? Was ist der Unterschied von der Gemeinschaft von zwei Menschen, Freundschaft, und der Freundschaft von zwei Christen? Der Unterschied ist ganz einfach. Christus ist die Mitte. Und da, wo wir anfangen, miteinander zu beten, da rücken wir auch als Menschen wieder näher zueinander. Und wir können uns im Namen Jesu Vergebung zusprechen, nicht nur im Namen von mir oder dass meine Frau mir vergibt, sondern im Namen Jesu können wir Vergebung aussprechen. Das ist der Unterschied. Dass wir beten können miteinander, uns so Christus nähern und dass wir von ihm her leben und Vergebung aussprechen. Einheit von zwei Menschen. To-Do-Liste. Was machen wir jetzt damit? Vielleicht, dass wir nochmal die Predigt von letzter Woche uns anhören, können wir auf der Homepage machen und nochmal überlegen, was könnten meine Schritte der Hingabe sein? Welche Schritte der Hingabe sind bei mir dran, damit ich mich Christus näher, damit mein Herz näher zu ihm rückt? Und dass wir uns dann fragen in der nächsten Woche und dadurch vielleicht auch uns vorbereiten, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir uns fragen, vielleicht nochmal vor der Tür innehalten, in wessen Namen feiere ich gleich Gottesdienst? Und in wessen Namen möchte ich gleich den Menschen, denen ich begegne, begegnen? In wessen Namen feiern wir Abendmahl? Und vielleicht, wenn es um Ehe, Familie oder Freundschaften geht, dass wir sagen, wir nehmen uns das vor, wir wollen anfangen, miteinander zu beten. Wir wollen uns versammeln um dieses Zentrum und ganz nah zusammenrücken. Je näher wir bei Christus sind, je näher sind wir beieinander. Warum sollten wir das tun? Vers 10. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Träum mal einen Moment, wie das aussehen könnte. Stell dir das vor, dass die Herrlichkeit Jesu sich verwirklicht in deinem Leben, in deinen Freundschaften, in deiner Ehe, in deiner Familie, in seiner Kirche.